Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Hey an alle, wieder mal ist es soweit, eine neue Folge Dreimal Digital mit dem unglaublichen Michael Artuk an meiner Seite und Stefan Hamann. Und vor allem ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, nämlich als Initiator von Händler helfen Händlern. Wie können eigentlich Händler, kleine, mittlere Händler, wie können die erfolgreich auf Marktplätzen, wie können die erfolgreich online werden? Und ich freue mich, das mit euch beiden gemeinsam diskutieren zu dürfen. Und feuerfrei, ich würde das erste Wort direkt an dich, Stefan, übergeben.
Ja, vielen Dank, Markus. Und moin, hallo und Servus in die Runde. Genau. E-Commerce-Strategien für kleine Händler. Ich glaube, da haben wir alle drei ja wahrscheinlich auch einen sehr eigenen Blick auf die Dinge. Also ich natürlich vor allem aus der Shopware-Welt kommt. Michael mit Sicherheit stark letztendlich aus der Marktplatz- und Dropshipping-Welt kommt. Und du, Markus, ganz bestimmt auch aus deiner Sicht Händler helfen Händlern, aus den Erfahrungen, aus den vielen Gesprächen, die du da geführt hast in den letzten Wochen und Monaten. Genau, also aus der Shopware-Sicht kommt, glaube ich, dass der Markt an sich, es wird kein einfacherer Markt, so der Markt ist sehr, sehr voll. Es gibt im Prinzip ja für jede Nische, für jedes Vertical gibt es ganz, ganz viele Anbieter, kleine, mittlere, große, ne? Also auch viele Marktplätze, die sozusagen ja die ganze Range covern. Und ich glaube, es ist halt einfach total erforderlich, dass sich jeder Händler, im Prinzip ja jeder Selbstständige, die Frage stellt, was ist wirklich mein, was sind wirklich meine USPs? Warum sollte ein Kunde bei mir kaufen? Was kann ich dem Kunden bieten, was andere dem Kunden nicht bieten können? So, und meiner Meinung nach sind das Dinge wie Preise, Verfügbarkeiten, Liefergeschwindigkeiten und so, das sind alles mehr oder weniger Hygienefaktoren. Also das spielt so in der Wahrnehmung des Endkunden, spielt das alles eine große Rolle, aber der Endkunde ist ja immer mehr dahin konditioniert, dass er sowieso erwartet, dass der Preis okay ist, dass er sowieso erwartet, dass das Produkt sofort lieferbar ist. Und all diese Dinge sind ja mittlerweile feste Erwartungshaltung, die ein Endkunde hat. So, und ich glaube, sich darüber zu differenzieren, wird halt unglaublich schwierig. Und sich darüber zu differenzieren, immer die gleichen Produkte im Sortiment zu haben, die alle anderen auch verkaufen, ist sowieso schwierig. Deswegen glaube ich, muss man sich dort viele Gedanken machen und muss wirklich überlegen, was ist meine Marktpositionierung, wie kann ich mich von anderen abheben. Markus.
Ja, danke. Du, Stefan, ich sehe das total wie du. Und ich hatte mal für Axel, das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt, da war ich damals Mitarbeiter, und ich hatte dort mal für unser Management Board eine Studie vorgestellt, die hat meine Kollegen netterweise gemacht. Und das war interessant. Wir haben quasi nur jetzt aufs Fahrradsegment bezogen, die führenden Online-Shops in Europa aufgezeigt und haben dann gezeigt, wer wächst am stärksten und Co. Und was können die eigentlich? Wir haben das alles aufgehört. Wer ist gut im Preis? Wer ist gut im Sortiment? Wer ist gut in Services und was für Services? Zum Beispiel, wie viele Zahlarten, Liefergeschwindigkeit, Customer Care, alles das. Und das kam raus, dass es jetzt erstmal zum Punkto Service unglaublich schwer war, noch einen Mehrwert zu finden, den ich schon irgendeiner der Großen hatte. Die waren alle schnell in der Lieferung. Die hatten alle einen super Customer Care. Klar, da kann man auch an jedem noch was verbessern, aber die hatten alle Zahlarten. Das war jetzt nicht so, die waren alle sehr kulant bei der Rückabwicklung. Also es war jetzt nicht so, da findet man jetzt so einen richtig krassen USP. Okay, da haben wir gesagt, okay, wenn, weil die erste Idee war, kann man nicht noch einen Online-Shop bauen, der sich über Service abgrenzt. Da kann man schon raus, vielleicht noch regional oder man hat so ein spezialisiertes Thema darüber, aber ansonsten bei so einem generalistischen Online-Shop echt schwer, weil selbst die Großen haben schon alles. Und dann kam noch was raus, die aggressivsten im Preis waren am besten im Service. Und das war natürlich die Horrorbotschaft schlechthin, dass quasi, selbst wenn du sagen würdest, okay, ich bin ein bisschen besser im Service, musstest du immer noch der aggressivste, also das heißt, du hast auch mehr Kosten für Service, musstest du trotzdem noch der aggressivste im Preis sein. Und das fand ich eine interessante, und daraus habe ich für mich immer so rekapituliert, geh entweder regional, wo du vielleicht noch Vorteile hast, also wo du auch vielleicht online bestellbar, wie unser Blumenservice in Coesfeld, weißt du, da kannst du per WhatsApp bestellen und dann bringt die dir einfach die Blumen nach Hause. Weißt du, da nutze ich die und ich habe noch nie geguckt, ob ihre Blumen teurer sind oder nicht. Die macht das irgendwie toll, die Bettina. So, das ist eine. Und oder du bist so spezialisiert, was es noch nicht gibt, oder du bist einfach der Größte. Und alles andere dazwischen ist schwierig. Stefan, Michael, was sagst du denn? Du als, ich meine, ihr seid ja die Amazon-Gang mit 12.000 Followern, kennt sich niemand mehr mit mehr Händlern, glaube ich, aus als, ja, als du und in deiner Erfahrung.
Ja, 12.998, also 13, kurz vor der 13.000, die Multichannel Rockstars, die Facebook-Gruppe. Klar, das ist ja im Prinzip unser Thema da, Tag ein, Tag aus. Ne? Was für Strategien oder was für Probleme haben wir und gerade Marktplätze, ne? Amazon, eBay, Kaufland ist ja jetzt, das alte Reale heißt jetzt Kaufland.de, ne? Auch ganz spannend. Gibt es ja natürlich noch Ideale und ach, was, ist ja Wahnsinn. Also Marktplätze gibt es ohne Ende, kannst dir gar nicht vorstellen. Ja, wir haben viele kleine Händler, wir haben aber auch verdammt viele große Händler und irgendwie mitmischen tun dann letztendlich irgendwo fast alle oder viele. Rosebike ja zum Beispiel nicht auf Marktplätzen noch vertreten, ne? Aber es ist natürlich ein schöner Markt, ne? Also man ist halt, ja, die technische Anbindung ist ja noch relativ einfach, ne? Auch bei Shopware, da kannst du dann alles letztendlich andocken und machen und tun. Und du nimmst einfach die Sales mit, ob du jetzt ein Webshop-Experte bist oder nicht. Das dann noch hochzulisten und mal zu schauen, ob da was geht, das kannst du immer machen. Die Frage ist halt, wie viel Zeit und Liebe steckst du da rein, ne? Also du kannst einfach nur da, ich sag's jetzt mal ganz böse, einfach hochrotzen, ne? Und dann ist es halt drin. Oder du machst wirklich ein bisschen Keyword-Recherche und schaust mal genau, was wo geht, Preisrecherche, ne? Oder zum Beispiel bei Rosebike, ich meine, ich war ja damals mal bei euch, habe euch ja ein bisschen beraten und so. Da gibt es zum Beispiel, war die Idee zu sagen, vielleicht man guckt mal, ob man da seine Reste vielleicht gut verwerten kann, gut anbieten kann. Es gibt halt für jeden Händler, auch für den Großen, eine ganz andere Strategie. Ne? Ich war mal bei einem riesen Händler, also einer der größten Händler in Deutschland überhaupt, in der eBay-Abteilung. Ja, wir haben eine eigene Abteilung dann nur für eBay. Und dann stehe ich da so und quatsch so ein bisschen rum mit den Leuten und auf einmal kommt einer rein und sagt, ey, wir haben noch zwei Paletten von den USB-Kabeln so und so gefunden, ne? Was soll man damit machen? Das sind ja diese Reste so und so. Ja, komm, die laden wir bei eBay hoch. Und dann sage ich so, warum denn bei eBay, warum nicht bei Amazon? Ja, eBay ist eher so die Reste-Rampe, ne? Also da geht so der Schrott weg, so nach dem Motto, ne? Und so hat dann auch wieder jeder seine Sicht auf den Marktplatz. Das ist ja auch wieder total interessant, ne? Ja, der eine sieht dann eBay als das Mecker für alles, der andere sagt dann, nee, da hauen wir nur unsere Reste weg, dann gibt es wieder Amazon, da will ich nur die hochwertigen Sachen. Jeder denkt anders und das ist ja auch gut so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass jeder sich eine eigene Strategie zurechtlegen sollte und genau wissen sollte, was er macht und auch mit Sinn und Verstand dran geht. Oder Plan B, was ich gerade gesagt habe, einfach hoch damit, was geht, das geht und dann verkaufst du. Nur dann ist es halt super wichtig, seine Prozesse im Griff zu haben, weil du kannst nicht einfach, nehmen wir nochmal das Beispiel Rosebike, könnte ich euch nie empfehlen zu sagen, ja, mach mal einfach alles hoch und dann stehen wir da. Das muss ja auch alles bedient werden. Du kannst bei Amazon nicht einfach was verkaufen und lieferst dann nicht, weil du auf einmal Engpässe hast oder so. Ne? Also es muss schon wirklich durchdacht sein. Ne?
Ja, also da würde ich mal gerne direkt drauf einsteigen. Da habe ich so zwei Gedanken im Prinzip. Das eine ist, was ich vorhin auch meinte. Also ich glaube, im Kern geht es auch immer darum, dass man eine Strategie verfolgt. Und eine Strategie sollte ja möglichst unique sein, also möglichst einmalig sein und nicht die gleiche Strategie, die alle anderen auch verfolgen. Weil je einmaliger ich da bin, je mehr Abgrenzungsmerkmale ich irgendwo habe, desto besser kann ich mich ja auch in einem Markt behaupten, der einfach schon auch übersättigt ist, muss man ja sagen. Das andere ist horizontale Geschäftsmodelle. Ich weiß, Michael, du bist ja vom Prinzip ja auch in einem horizontalen Geschäftsmodell letztendlich unterwegs. Also du bist Verkäufer von unter anderem von Werkzeug. Das Werkzeug wird ja von einem Hersteller hergestellt. Ne? Wie ist denn da eure Einschätzung, eure Meinung? Ich glaube, dass das mag in bestimmten Bereichen gut funktionieren, auch langfristig gut funktionieren. Ich persönlich glaube aber, dass das in vielen Marktsegmenten, in vielen Bereichen, dass es aus der Kundenperspektive, wirklich aus der Sicht des Endkunden, einfach kaum noch einen Grund gibt oder einen Vorteil gibt, den ein horizontales Handelsmodell gegenüber einem einem Direktvertrieb von einem Hersteller beispielsweise bieten kann. Seht ihr das anders? Seht ihr das ähnlich? Oder was?
Fang du mal an, Markus, da habe ich auch noch was zu sagen.
Ja, gerne. Ich glaube ja, 2011 habe ich ja mich intensiv damit auseinandergesetzt, als ich mein Buch E-Commerce lohnt sich nicht gemacht habe. Und da habe ich überlegt, wie sind die Geschäftsmodelle? Und ich kam auf eine Faustformel. Wenn Märkte immer transparenter werden, also du jeden Artikel zu jeder Uhrzeit an jedem Ort bekommen kannst, dann spielt ja Lokalität nicht mehr so eine große Rolle. Vor allen Dingen, wenn du trotzdem ja den Artikel am nächsten Morgen spätestens da hast. Also, oder sogar teilweise schon am Same-Day-Delivery. So, dann spielt es also keine große mehr Rolle. Wenn es keine große Rolle mehr gibt, dann haben wir ja, und gleichzeitig wir aber auf der anderen Seite nur noch ein paar wenige Online-Innenstädte haben, 1A-Lagen. Nehmen wir Amazon als 1A-Lage, nehmen wir die Google-Seite 1 als oder Zalando-Hauptseite als 1A-Lage. Dann gibt es ja gar nicht mehr Platz für viele Händler, weil die vielen Händler hatten ja nur eine Berechtigung durch Lokalität, durch sonst nichts. Und ansonsten sind sie vielleicht nur Lagerstätten, aber das können demnächst. Das heißt, wenn dann gleichzeitig aber noch Preisdruck durch Ideale und so und also Margendruck kommt, dann ist die Faustformel ganz einfach. Es müssen Wertschöpfungsstufen ausgeschaltet werden, damit alle am Ende des Tages noch Geld verdienen. Das lässt mich nur zu der einen Folge kommen. Es gibt außer für coole, pfiffige, kleine spezialisierte Händler wie Jost Wibbelhaus vom Frankfurter Laufshop, der durch viel Liebe und Kundenbeziehungen und immer Innovationsgeist wieder seine Kunden bindet, gibt es keinen Platz mehr für den klassischen Handel. Weil warum soll denn nicht langfristig einfach Adidas direkt auf Amazon oder Zalando verkaufen? Warum soll es ein Zwischenhändler machen? Das erschließt sich für mich gar nicht von der Logik. Weil der Zwischenhändler will nur Marge haben, die musst du aber den Preisdruck weggeben, also macht es keinen Sinn. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt mal guckt, so Adidas, die jetzt gerade nochmal Own the Business, haben die es genannt, die ihre Strategie vorgestellt haben. Alle sprechen von Vertikalisierung, also als Hersteller direkt zum Kunden zu gehen. Und alle sprechen von Own the Business, also mach selber und sei Hersteller der Customer Journey. Genau. Und das ist eine spannende Entwicklung. Und das heißt, wenn ich das dann wieder für den Rückschluss habe, gibt es für den Handel trotzdem eine gute Chance. Aber lieber Händler, das bedeutet, dass ihr wiederum anders wieder agieren müsst. Wahrscheinlich müsst ihr später tatsächlich Ausstellungsgebühren von Herstellern bekommen oder sonstiges. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal voll dabei, möchte ich das nächste Fass aufmachen, dass ich glaube, die Online-Welt gehört den Vertikalisierten auf Dauer.
Also zwei Dinge will ich dazu einfach mal ganz kurz in den Raum schmeißen. Erstens, eigene Marke oder du bist dein eigener Herrscher. Also erstmal vorab vielleicht, ich sehe es genauso. Also ich habe wirklich ist immer blöd in einem Podcast immer selber zu sagen, das habe ich schon vor Jahren gesagt, aber es ist so. Ne? Ich habe schon wirklich vor etlichen Jahren gesagt, ich sage, DTC kommt, die werden selber verkaufen, alles andere macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es ist doch klar, du musst als Händler jetzt gucken, was du machst. Ein reiner Kistenschieber, wie wir das immer so schön genannt haben, der wird auf Dauer nicht mehr vorankommen und weiterkommen, weil es ist doch klar, dass der Hersteller ganz andere Möglichkeiten hat. Ne? Und warum soll ich denn irgendeinen Artikel bewerben, der dann am Schluss irgendwo, du kannst ihn gar nicht direkt bei dem kaufen, musst dann wieder irgendwo anders hingehen, um den Artikel zu suchen. Wenn ich den bewerbe, dann will ich den auch direkt kaufen. Meinetwegen aus Instagram raus oder weiß der Kuckuck. So, Nummer eins. Nummer zwei, zum Thema Marken. Ne? Habe ich mir auch viele, viele Sachen überlegt, habe auch ein paar Vorträge dazu schon gehalten. Ich nehme mal das Beispiel Bosch Kreissäge, ja? Du gibst bei Amazon Bosch-Kreissäge ein, willst du Bosch-Kreissäge eingeben, ne? Bist eigentlich ein Bosch-Fan. Was macht Amazon? Schreibt einfach mal schön fett darunter. Hey, du kannst auch hier eine Kreissäge von Makita kaufen und die ist auch viel günstiger. Ja, so, da gibt es wirklich so einen Button, da drückst du drauf, dann landest du bei Makita, da hast du eine vergleichbare Kreissäge, selbe Schnitttiefe, alles dasselbe, kostet 70 Euro weniger, kostet 30 Euro weniger, keine Ahnung, ne? Bestell die. Also das heißt, mit deinen eigenen Marken kannst du zwar auf dicke Hose machen, aber nicht mehr, wenn du bei Amazon listest, weil dann nimmt Amazon einfach da, wo Geld herkommt und macht einfach das, was es will. Und dann geht dir jeder zehnte, jeder neunte, jeder achte Kauf flöten von mir aus und du verlierst ja auf Dauer vielleicht treue Stammkunden, weil auf einmal der Typ sagt, ach komm, was soll's, ne? Ich nehme jetzt die Makita und ist auch noch zufrieden und dann war das. Das war Nummer eins. Jetzt kommt aber ein ganz interessanter Ansatz. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Da möchte ich auch unheimlich gerne eure Meinung zu hören. Wir machen jetzt mal eine Fiktion auf, ne? Ich gehe jetzt mal, da fällt mir gerade ein, Alexa aus. Warte mal, ich ziehe mal den Stecker, sonst geht das Ding nämlich hier los. ich sage jetzt, Alexa, keine Ahnung, bestell mir mal die Pampers so und so, ne? Ich bin wieder Vater geworden, stimmt zwar nicht, ich meine ja nur, ne? Die und die Pampers bestell mal. Jetzt sagt Alexa auf einmal zu mir, Micha, alles klar, legen wir dir in den Warenkorb oder willst du mal unsere Eigenmarke ausprobieren, Puppy Deluxe, ja? Und ich sag so, Puppy Deluxe. Und dann sagt Alexa noch, der kostet das Stück nur 30 Cent und bei Pampers ist es ja 60 Cent. Nur mal ein Beispiel, ne? Ist ja rein fiktiv. Und jetzt stehe ich da vor der Entscheidung als Kunde und sage, kann ich ja mal probieren. Schlimmste, was passiert, die sind nichts. Ich mache einen Fall auf, kriege wahrscheinlich mein komplettes Geld wieder, darf die Windeln aufbrauchen. Adios, ne? So ist Amazon. Und das ist geil. Das mögen Kunden. So. Was machst du jetzt? Was macht Pampers jetzt? Verliert über Dauer Reichweite, ne, und Bekanntheitsgrad. Vielleicht ist diese Puppy Deluxe ja auch noch gut. Und das heißt also, diese Alexa wird zum Gatekeeper oder Gate-Opener oder wie auch immer du das nennen willst, für Produkte. So, versteht ihr, worauf ich hinaus will? Und das, wenn du da mal drüber nachdenkst, dann ist die Frage, was ist so eine Marke überhaupt noch heutzutage wert? Stefan, was sagst du dazu? Ich finde den Ansatz unheimlich interessant.
Ja, gute Frage. Also ich persönlich, ich glaube, dass die Markenwertigkeit sich total verändern wird, auch die Schnelligkeit, in denen, also früher war das ja so, ein ganzes Leben lang hat man irgendwie der einen Marke vertraut, weil da standen halt Werte dahinter so und das hat dann einfach so gecatcht, dass man der Marke halt ewig treu geblieben ist, sag ich mal. Und ich glaube schon, dass sich das einfach, dass sich dieses Mindset und diese Schnelligkeit insgesamt ja auch verändert hat. Also heute, deswegen haben ja so viele neue Marken, so viele D2C-Brands auch so einen Erfolg, ne? Weil eben die klassischen Marken und Markenbilder einfach teilweise antiquiert sind und sich gerade neue oder junge Leute auch trauen, neue Produkte auszuprobieren, ne? Und vielleicht sich auch darüber differenzieren, dass die Ersten sind, die eine neue Marke ausprobieren. Und ich glaube, das darf man halt überhaupt nicht unterschätzen. Und das heißt auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich halt die genauso spannende Erkenntnis, dass durch diese höhere Taktgeschwindigkeit und diese höhere Innovationsgeschwindigkeit am Ende der Markt ja an sich auch super viel Potenzial wiederum hat für kleine Marken, für innovative Leute, die eine coole Idee im Kopf haben und diese Idee verproben wollen und solche Dinge, ne? Das wäre ja noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. Hätte jeder gesagt, du kannst nicht mit einer neuen Sockenmarke um die Ecke kommen, so dass das wird niemals funktionieren. Und heutzutage sind aber, was das betrifft, schon ja die Einstiegshürden extrem gesunken. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, bei jeder kritischen Betrachtung von diesem Gesamtthema muss man auf der anderen Seite auch sagen, gibt es eben auch viele, viele neue Opportunitäten und Chancen.
Ja, absolut. Ja, du, Stefan, ich sehe es aus wie du. Ich finde es geil. Ich meine, ich bin ja noch so ein Kind des alten Handels. Ihr kommt ja auch noch so aus der alten Handelswelt. So sind wir aufgewachsen. Und wenn man mal sieht, früher musste man ja, ich finde immer noch die Faustformel, dass man früher quasi, um ganz Deutschland erreichen zu können, musstest du, außer du warst schon da Kataloghändler, aber ansonsten musstest du überall eine Filiale aufmachen. Heute kannst du quasi, und das reicht man, das sieht man ja auch am Erfolg von Snox, wie viel du allein über LinkedIn schon heute bewegen kannst. Und wie bekannt du als Marke werden kannst über LinkedIn-Aktivitäten und dann bist du plötzlich deutschlandweit bekannt oder auch über Amazon, die über Amazon sich ja auch aufgebaut haben als Brand. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, was das finde ich auch geil, diese Innovationskraft, die daraus entsteht. Das Zweite, was man aber generell sagen muss, dass wenn man schon das eigentlich, und das muss einem sehr klar sein, aber das ist nichts Schlimmes, aber das muss man sich sehr bewusst machen, die Zukunft wird sein, und das zahle ich jetzt auch auf Michael Artugs Beispiel auch noch mit ein, jeden Euro, den ich in Zukunft verdienen möchte, dafür muss ich bereit sein, mehr zu investieren als früher. Das heißt, ich muss mich schneller weiterentwickeln. Früher konnte ich einen Laden aufmachen, den konnte ich 5 Jahre, teilweise 10 Jahre nicht groß umbauen und konnte einfach abkassieren. Ne? Das ist heute muss ich auf Social aktiv sein, ich muss online aktiv sein, ich muss auf Marktplätzen aktiv sein, ich muss beim Laden aktiv sein, ich muss Customer Care anbieten, nicht nur im Laden, ich muss es auch telefonisch oder WhatsApp-Beratung, Messenger-Chats, jetzt muss ich all diese Themen einsteigen. Das heißt, jeder Euro, jeden Euro zu verdienen, ist aufwendiger als früher. Das muss einem sehr klar sein. Und wenn man das aber als Chance erkennt und sagt, wenn der aufwendiger ist als früher, dann kann ich nur durch Individualität hochgehen. Und das ist ja, und das sage ich auch ganz deutlich, wenn Rose nicht die Transformationsphase machen würde, vom markenübergreifenden Händler, der wir auch in Zukunft bleiben, aber auf eine andere Art und Weise, gleichzeitig auch ein starkes eigenes Brand zu werden, hätten wir gar keine Chance in der Zukunft. Sondern nur noch klassisch, ich sag mal, Wareneinkäufer und Warenverkäufer von Ware, das reicht schon lange nicht mehr. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal. Und ein Brand kann eigentlich, jeder, der eine geile Idee hat, kann ein geiles Brand werden. Und ich hatte gerade noch das Vergnügen, gestern mit Manuel Müller zu sprechen. Das ist der Gründer von Emma. Und ich meine, die machen mittlerweile mit ihrer Matratze 400 Millionen Umsatz. 400 Millionen. Ja. Das ist doch wirklich unglaublich, oder?
Und ja, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich habe ja gerade das Beispiel gebracht, dass Marken manchmal auch nicht, also was heißt nichts wert sein können, sondern dass die an Reichweite verlieren können, eben durch neue Marken. Ne? Das heißt aber nicht, dass man es nicht schaffen kann, so eine Marke aufzubauen. Jetzt nehmen wir nochmal von mir aus den Snox. Da ist es ja so, ne? Der eben zu einer Marke geworden ist. Ne? Aber da gibt es auch viele andere Beispiele. Also natürlich ist das möglich. Und wenn du das schaffst, und das ist ja das Coole, das war ja früher undenkbar, ne? Eine neue Marke zu etablieren, die wirklich am Markt auch Umsätze macht. Und dann sind wir beim Podcast vom letzten Mal, wo wir irgendwie über 1 Million Euro Umsatz gesprochen haben und gesagt haben, naja, ist das denn jetzt wirklich das Maß aller Dinge? Nein. Also wirklich ein erstrebenswertes Umsatzvolumen, wo man auch sagen kann, boah, da klingelt es richtig. Das können Firmen heute tatsächlich schaffen mit Eigenleistung, wenn die cool drauf sind, wenn die Social Media machen, wenn die alles machen, wenn die coole Produkte haben, wenn die innovativ sind. Das ist schon geil. Das wäre früher undenkbar gewesen. Früher hast du halt nur, ich sage jetzt mal von mir aus, nur Pampers gehabt und dann gab es auch nur Pampers. Aber warum nicht heute eine zweite Marke aufbauen? Da fällt mir gerade ein, Jungs, wie wär's? Sollen wir da nicht einsteigen? Ich hätte da Bock drauf. Puppy Deluxe kann ich euch anbieten.
Ja, ich finde das gut. Puppy Deluxe.
Ich muss da noch mal, ich persönlich muss da noch mal eine kleine Sekunde drüber nachdenken.
Ich finde es auf jeden Fall eins wirklich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass es viele Marken gab. Ich finde, es gibt noch unzählig viele Marken, die ohne den Fachhandel gar keine Bedeutung haben. Ich nenne das selbst immer, das haben Sarah Volkmann und ich mal irgendwann uns ausgedacht, Potential Conversion. Das heißt, wie stark ist eine Marke, wie viel Potenzial haben die? Nehmen wir einfach die Google Ads, also wie viele Leute suchen nach deiner Marke. Wir gehen davon aus, wenn eine starke Marke, du brauchst also keine Marktumfrage mehr, wie stark deine Marke ist, sondern du guckst einfach, wie viele haben vor 2 Jahren nach deiner Marke gesucht, heute, und wie viele suchen nach deinen Wettbewerbern. Dann weißt du, ob du stark bist oder nicht. Und das habe ich zum Beispiel mal gemacht Irizet. Irizet, das ist ein Matratzenhersteller. Und dann saß der Matratzenhersteller, der wurde bei Concord verkauft und ich war Betabed damals und war bei Concord mit im Gespräch drin. Und dann sagte der, unsere Marke Irizet, die ist mega stark. Und wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann werden wir über Matratze Concord die nicht mehr verkaufen. Und da habe ich live im Gespräch gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob eure Marke stark ist. Hatte eben bei unserer E-Commerce-Abteilung angerufen und habe gesagt, könnt ihr mal eben kurz ins Keyword-Tool gucken. Und dann kam raus, 3000 Leute suchen im Monat, 2000 Leute suchen im Monat nach Irizet. Ich habe gerade hier die Zahlen drauf gehabt. Und dann gesagt, eure Marke kennt niemand. Eure Marke ist nur deshalb stark, weil sie in 1000 Concord-Filialen liegt und die Mitarbeiter von Concord den Kunden sagen, das ist eine geile Marke. Und von diesen Marken gibt es viel zu viele. Das gibt es egal, ob im Haushaltswarenbereich, ob im Babyfachmärkten, ob im Matratzenläden oder Möbelläden. Davon gibt es viel zu. Und die sind alle angreifbar. Die kannst du alle attackieren. Das sind genau die Segmente. Das ist nicht wie in Mode, wo es viele bekannte Marken gibt. Da kann man als junges Startup reingehen, da kann man echt noch mit ein bisschen agiler, ein bisschen lauter, kann man zur echten Marke werden.
Da habe ich nochmal zwei so Aspekte, glaube ich. Auf der einen Seite würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen, was Michael gerade meinte, also betreffend des Kundenzugangs. Ne? Also wie kann ein Kundenzugang in einer marktplatzdominierten Welt überhaupt noch funktionieren, ohne die Marktplätze? Fragezeichen, können wir gleich drüber diskutieren. Und eine andere Anmerkung, also auch im Hinblick auf den Erfolg, den ja viele D2C-Brands ohne jeden Zweifel vorweisen können und auch letztendlich die Verdrängung von alteingesessenen klassischen Marken, Markus, wie du es gerade auch beschrieben hast, ist das nicht auch zu einem nicht unerheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass eben die kleinen, neuen, frechen Brands viel, viel direkter an ihre jeweilige Spitzenzielgruppe kommen können. Also durch Social Media beispielsweise. Ne? Ich bin da selber ab und zu mal, springt mich eine Facebook-Werbeanzeige an, die tatsächlich echt gut auf das matcht, was mich interessiert. Ich habe zum Beispiel letztens irgendwie so ein, gab es so einen US-amerikanischen Online-Shop, der verkauft so Elektronik-Kits für Kinder, wo du dir praktische Bausätze kannst du dir kaufen, die schicken die dann rüber. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mich total gecatcht. Da habe ich direkt irgendwie so 4 Bausätze bestellt und die mit den Kindern zusammengebaut. Und solche Sachen, die funktionieren ja nur, weil die Profile praktisch einfach so klar definiert sind. Ne? Das, früher wäre das ja unbezahlbar gewesen. Du hättest ja sozusagen Breitbandwerbung schalten müssen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch einen Stefan Hamann erwische, der sich genau dafür interessiert. Und heutzutage ist es ja so, dass das einfach deutlich zielgerichteter geht und dementsprechend auch mit einem vertretbaren finanziellen Invest. Je spitzer, desto attraktiver wahrscheinlich oder desto günstiger. Wie ist da eure Meinung oder eure Erfahrung?
Michael, willst du anfangen?
Nee, fang du mal an. Ich warte mal, was du vorlegst und dann tritt ich dir in den Hintern.
Ich finde das genauso, dass wir wirklich so spitz an unsere Kunden rankommen können und auch so offen und ehrlich und transparent. Ich meine, ganz ehrlich, früher waren alle Firmen auch anonym. Stefan, da muss man ja nicht nur, dass man über die Daten und über sein Nutzerverhalten ja auch passende Werbeanzeigen bekommt. Also das ist ja das eine auf der einen Seite durch immer besser werdende Algorithmen, was ich persönlich sehr mag. Und auf der anderen Seite muss ich aber über den Purpose, das Modewort schlechthin im Augenblick, unter den Zweck deines Unternehmens mir viel mehr Gedanken machen. Weil ich sag mal so, früher hat die auch eine Marke jeden Scheiß als USP verkauft und heute muss ich mir wirklich Gedanken und ich muss auch als Inhaber, ich meine, Klaus Hipp war früher quasi Vorreiter, weil er der sich mit seinem Namen in die Öffentlichkeit gestellt hat. Hierfür stehe ich mit meinem Namen. Das ist ja noch eine Revolution. Heute jedes junge Startup, da steht der Inhaber wirklich vorne an vorderster Front und spricht mit seinen Kunden auf den Social-Media-Kanälen. Und das ist doch wirklich cool. Und das bringt doch eine ganz andere Glaubwürdigkeit an den Markt.
Also, ja. Hast mir natürlich keine Angriffsfläche geboten, war ja klar. Nee, absolut bin ich bei euch. Und das finde ich auch gerade gut. Und selbst der Sohn Hipp macht ja genauso weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung gesehen habt. Also jetzt ist es Stefan Hipp oder wie der heißt, keine Ahnung.
Ja, habe ich gesehen. Im ersten Moment habe ich gedacht, Alter, ist der wirklich so jung? Also der erzählt das Gleiche doch schon seit 50 Jahren, warum ist der so jung? Und dann ist mir aufgefallen, okay.
Genau. Aber ich finde das gut und das zeigt ja auch irgendwie, dass jemand zu seinem Produkt steht, finde ich total klasse. Aber ich will mal zu dem ersten Thema, was du aufgegriffen hast, nochmal zurückkommen, Stefan. Von wegen, auf dem Marktplatz und wo ziehe ich da meinen Nutzen überhaupt? Ne? Ich habe immer so ein schönes Beispiel, ne? Wenn ich einen Vortrag halte, dann sage ich immer, naja, jetzt hat irgendeiner bei mir, eine Zange gekauft, ja? Eine ganz tolle Zange, boah, was eine geile Zange, ne? Und dann kommt der Nachbar vorbei und sagt, boah, ne? Was ist denn das für eine geile Zange, wo hast du denn die gekauft? Ja, glaubt ihr denn allen Ernstes, jemals in diesem Leben ist es vorgekommen, dass einer gesagt hätte, die habe ich bei MyMAW gekauft? Natürlich nicht, jeder sagt, ja, die habe ich bei Amazon gekauft, ne? Also, Du hast gar keine Möglichkeit. Und ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, Stefan, aber es hätte jetzt perfekt dazu gepasst. Du hast so einen schönen Satz benutzt, ich habe ihn leider nicht aufgeschrieben. Du schaffst es gar nicht. Was? Ja, und du musst es auch gar nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich final dazu sagen. Weil eigentlich kannst du sagen, ja, aber ich will ja den Kunden gewinnen für mich selber und will den selber anschreiben, weil du kriegst ja auch nicht die E-Mail-Adresse und so weiter. Aber damit musst du einfach leben. Und dann musst du für dich selber, das ist genau dasselbe wie mit den Strategien, die ich am Anfang besprochen habe, da musst du einfach deinen eigenen Weg für finden. Dann ist es eben so, dass wenn du bei Amazon verkaufst, leider den Kunden nur einmal hast, ne, und der beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht guckt, es sei denn, er geht in seine Bestellung rein und gibt einen Zange und findet die und kauft die dann nochmal oder guckt, was du sonst noch hast. Aber ansonsten nimm's mit und mach einfach Beste draus. Nimm's einfach mit und dann hast du eben nicht die E-Mail-Adresse, dann hast du eben nicht den Kontakt zum Kunden. Trotzdem mache ich ja den Sale in dem Moment und das ist für mich manchmal wichtiger, als jetzt zu sagen, ja, nee, dann lasse ich es ganz, weil dann habe ich den Kunden ja nicht für dauerhaft.
Das hat sich schon fast wie ein Schlusswort angehört, Michael. Wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind so ziemlich fast am Zeitlimit.
Ich möchte dir nur ganz kurz einmal da in die ich möchte noch mal eins sagen, weil ich fand das gerade, weil ich möchte, komm, ich durfte einleiten, da möchte ich auch noch zum, da möchte ich auch ausleiten dürfen heute und die große Ehre bekommen, weil ich finde, Klaus Hipp war ein Genie. Ich finde es dramatisch, dass der Sohn mit der gleichen ollen Jacke wie sein Papa, die damals wirklich Kult, und sie es nicht transformiert haben auf die Neuzeit. Die Botschaft ist mega, aber es ist kein Change, keine Transformation. Es ist, ich habe nur gedacht, scheiße, wie alt sieht dieser junge Kerl denn aus? Ich hatte es genau umgekehrt in meinem Kopf.
Ja.
Jetzt geht es an einer Zielgruppe komplett vorbei. Keine Weiterentwicklung. Also, Tipp, geile Idee, revolutionär und dann stehen geblieben.
Aber stopp, wenn wir schon nicht am Ende angelangt sind, dann nochmal auch mein Senf dazu. Jungs, eins sage ich euch, und das wisst ihr besser wie jeder andere. Den Mut zu einer Veränderung, den hat nicht jeder. Und die haben da gesessen, glaub es mir, die haben da gesessen in 10 Meetings. Soll der Stefan, ich weiß gar nicht, ob er Stefan heißt, soll der jetzt die Jacke tragen oder soll der nicht tragen, ja? Die scheißen sich doch alle ins Höschen heutzutage. Dann denken die auch, oh ja, aber das muss ja seriös sein, weil das ist ja Kindernahrung und das steht für seriös. Da ist hip, also obwohl das Wort ist ja eigentlich schon hip und cool, ne? So. Da hast du immer wieder dasselbe Problem, dass die Leute einfach, und da muss ich Markus leider recht geben, ne, was das angeht, das ist wirklich so, da haben die einfach Schiss, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jo, wir stehen immer noch dazu, ich stehe mit meinem Namen dazu, aber ich bin einfach ein bisschen cooler als mein Vater früher und habe jetzt halt eine Ed Hardy-Jacke an oder was weiß ich was. Ne, aber
oder gar keine nur. Jacke.
Ja, oh ja.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin da auch zwiegespalten. Aber auf der einen Seite, genau, vermute ich auch, Michael, die haben da wahrscheinlich wirklich Meeting über Meeting über Meeting gehabt und sind sich nicht hundertprozentig einig geworden und hatten dann vielleicht nicht den Mut, da mal was Radikales in Anführungszeichen zu wagen. Aber ja.
Hören wir uns eigentlich Seite, reden?
Auf so. Der anderen Seite gehört das ja auch schon fast dann zum Markenimage dazu, oder? Also ich weiß ich nicht. Er hätte sich jetzt auch komisch angefühlt, wenn er da im Rockerkostüm aufgetreten wäre.
Ich finde das bei Baby Wang ganz spannend, weil die Eltern mega und haben hier mega Unternehmen aufgebaut und jetzt sind die beiden Kinder am Ruder und weißt du, Eltern, wie unglaublich tolle Menschen, auch beeindruckend und auch im Boden ständig, aber beide Anzug und beide Kinder haben übernommen, schlagartig, kein Anzug, Bankgespräch, im Hemd aus der Hose. Und ich stehe daneben und Papa Wilhelm sagt, Sohn, du bist mega, hast das super gerockt. Aber hättest du nicht wenigstens Sakko anziehen können? Nein, Papa, das ist das Neue. Und ich finde, man darf mit der Zeit gehen, man darf sich immer anpassen. Never change a running system gilt, glaube ich, schon lange nicht mehr.
Nee, das ist so.
Das ist ein schönes Abschlusswort, dass das nicht mehr so ist.
Ja.
So, in diesem Sinne, bis bald.
Danke, danke.
Danke, danke. Ciao. Thank you.